One pochetto samurai, ai ai ai, banzai. Neue Folge, neue Themen, es ist wieder soweit. Eure Zensis Gaba und Flow mit zu viel Zeit. Hatten nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, eurem Anime-Podcast. Heute sind wir wieder mit der Mid-Season zurück, wie immer. Ist ja die Winter-Season 2026, da komme ich immer durcheinander. Und du kannst mir bestätigen, mein Podcast-Partner Flo.
Jo, ich glaube, wir sind schon im Frühling, oder?
War es schon Spring? Stimmt, ja. Stimmt. Nächste Season haben wir dann Geburtstag.
Stimmt, ja. Nice.
Aber das ist auch verwirrend. Ist aber auch wirklich kalt, muss man auch mal sagen. Ist überhaupt nicht Frühling. Ich merke meine Allergie auch noch gar nicht. Also, für mich ist noch Winter.
Wir kommen gerade aus dem Winterschlaf.
Ja, wir können ja mal anfangen. Wir werden mit den Fortsetzungen anfangen der Season.
Genau, sind diesmal auch nicht so viele.
Diesmal habe ich auch ein paar mehr gesehen an Fortsetzungen zumindest. Wir können ja mit der ersten Sache anfangen. Das habe ich jetzt die Tage mir angeguckt. Das ist Vistoria Wand and Sword. Das habe ich schon sehr oft gelesen.
Ich auch.
Und das ist auch relativ beliebt und in vielen Top-Listen. Und darum hatte ich da Bock, mal reinzugucken.
Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass die in irgendeiner Art Schule sind. Das klingt jedenfalls danach. Und dann kämpfen die gegeneinander?
Ich kann ja erstmal einen Grundplot erzählen. Der Grundplot ist eigentlich so eine Harry Potter-mäßige Schule. Mhm. Der eine Lehrer sieht auch aus wie Snape. Hat auch Schlangenmagie. Und der Hauptcharakter ist so ähnlich wie ein Mashal. Oder wie im Black Clover ist auch so. Er will der größte Zauberer werden.
Aber hat keine Magie.
Keine Magie, genau. Hm. Aber was er hat, ist ein richtig stabiles Sixpack.
Ja, ist wirklich schon sehr ähnlich zum Beispiel dann.
Ja, und wie gesagt, Black Clover ist ja auch so. Er hat aber so ein Schwert und er geht halt übelst ab. Weil damit er an der Akademie bleibt und sich alles leisten kann, wird erklärt, muss er die ganze Zeit in irgendwelche Dungeons und Monster killen, um sich Geld dazu und Credits, damit er an der Schule bleibt. Und nebenbei kellnert er noch in so einer Zwergenspielunke, damit er sich das Schulgeld leisten kann.
Ein paar Nebenquests abgrasen.
Genau. Und ich habe lange überlegt, wie es einordnen würde. Für mich ist es so ganz schwierig, weil es gibt für mich so, wie soll ich sagen, so den Standard-Fantasy-Kram, über den ich jede zweite Folge schimpfe. Ist ja einfach so. Sowas wie ein Water Magician. Hm. Warum sage ich auch einen Titel unbedingt, wo ich den Titel nicht richtig aussprechen kann? Aber das Beispiel ist mir eingefallen. Oder Jack of All Trades mit dem Ohrhuhn. So.
Ja, ja.
Das sind so die Fantasy-Sachen, auf die schimpfe ich. Die fucken mich auch wirklich ab, weil ich denke, die Leute, die das gemacht haben, das wären ein paar Animatoren mehr für die guten Anime gewesen. Ich weiß, so kannst du das nicht denken und rechnen. Aber manchmal denke ich das. Trotzdem, ist mir egal. Und bei Vistoria ist aber auch nicht oben bei Frieren und Delicious Dungeon. Die sind für mich High-Class-Fantasy-Anime. Mm-hmm. Oder jetzt letzte Season Sentence to be a Hero. Das sind für mich High-Class-Fantasy. Und Vistoria ist irgendwo dazwischen. Ich finde, es ist auf jeden Fall nicht kacke. Ich habe mich keine Folge, musste ich mich durchquälen und wollte auch wissen, wie es weitergeht. Die Animationen sind auch teilweise überraschend gut, muss ich mal sagen. Also es sieht viel besser aus als der Durchschnitts-Anime. Aber er ist denn schon inhaltlich ein hartes Klischee-Feuerwerk.
Aber was du gerade meinst mit den Animatoren, ist ja immerhin gut, dass sie dann gute Kämpfe choreografieren können zum Beispiel. Das ist ja auch dann im Portfolio wahrscheinlich immer ganz gut. Wir haben ja auch schon mal gesagt, man muss immer mal ein Isekai gemacht haben. Und dann so ein B-Tier-Fantasy ist wahrscheinlich dann auch immer ganz gut.
Ja, jetzt die erste Staffel ging eigentlich darum, die ich jetzt aufgeholt habe so ein bisschen, wie wird er akzeptiert an der Schule? Dann gibt es natürlich so einen Test in einem Wald, wo Dreierteams gegeneinander kämpfen, wie das halt so ist. Und jetzt die zweite Staffel beginnt damit, achso, das habe ich nicht erzählt, diese Magiewelt wird erklärt, wird von so einer riesigen Barriere beschützt vor den Himmelswesen. Wird nicht so richtig erklärt, was das ist. in meinem Kopf sind das jetzt so Diablo-mäßige Engelmonster, aber wahrscheinlich sind es dann im Endeffekt irgendwelche Dämonen oder so. Also sie nennen es immer die Himmelswesen. Und jetzt in der zweiten Staffel arbeiten halt ein paar Böse dran, dass diese Barriere zerstört wird. Und es war auch gerade das Fest der Barriere, wo die erneuert wurde und so. Und das ist jetzt noch nicht passiert, aber es geht so sehr inhaltlich um diese Barriere, dass jeder, der es guckt, einfach frag wissen, mich,
was passieren wird, ja.
Vielleicht wird das Ende von der zweiten Staffel, könnte ich mir vorstellen, dass diese Barriere kaputt geht. Habe ich aber auch Bock drauf.
Mhm.
Die Magie macht auch sehr viel Spaß zuzugucken, ist hauptsächlich Elemental-Shit.
Und der Hauptcharakter, was macht der? Der hat ja keine Magie.
Der rennt halt mit seinem Schwert rum und er ist halt der krasseste in Theorie. Er hat jeden Zauber und jedes Monster perfekt gelernt, weil irgendwie ist komisch, dieses Schulsystem, ich hab's nicht ganz verstanden, tut mir leid, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, er braucht 100% in Praxis, also draußen unterwegs sein, und 100% in Theorie, weil sonst die 0% in Zauberpraxis, also dass er im Unterricht
was er braucht 2/3 und kann aber eins nicht machen, also muss er den anderen dann 100% geben.
Genau, und er kann halt nicht zaubern. Und eigentlich völlig lächerlich, der Zauberer an der Zauberschule und im Zauberkurs sitzt immer da, ja, nee, 0 Punkte. Und dann so, ja, okay, heute gehen wir mit Magie Monster besiegen. Er sieht so sein Schwert, rennt los, 100 Punkte. Ja, ja, er hat schon alle Monster besiegt. Und in den Theorieunterricht, er ist halt auch der krasseste Theoretiker, weil er halt zum Ausgleich die ganze Zeit büffelt. Ist auch ein bisschen Love Story, weil seine Kindheitsfreundin ist eine der krassesten Zauberinnen überhaupt und damit er sie wiedersehen kann und weil die sich das versprochen haben, will er unbedingt Zauberer werden. Sonst wäre er vielleicht ein bisschen mehr laid back so und würde sich denken, komm auch in der Zwergenkneipe ein bisschen chillen. Gibt auch so Elfen und Zwerge. Da muss ich sagen, das ist einer meiner Kritikpunkte an der Serie. Das bräuchtest du gar nicht. Da gibt's denn dieses Rassismus-Thema ist denn ein bisschen, alle finden Elben cool so. Aber Zwerge, auf die werden jetzt gespuckt und beschimpft, das macht alles nicht so richtig Sinn. Also die Gegner haben öfters so Monster dabei, die sind magieresistent. Und dann brauchen sie die Zwerge mit ihren Äxten, die vorrennen und die magieresistenten Sachen kaputt kloppen, damit die Zauberer den Rest machen können.
Ist es dann auch so, dass die Völker dann auch ausgestaltet sind? Weil ich habe oft das Gefühl, dass gerade wenn du dann auf einmal noch Elfen hast oder irgendwen, dass die einfach nur lange Ohren haben, aber jetzt gar keine eigene Kultur mit reinbringen oder so.
Ja, haben sie auch nicht so wirklich. Also die Zwerge chillen immer nur in der Bar und da wird gesagt, die arbeiten den ganzen Tag hart, die haben es verdient, jetzt hier ihr Bier zu saufen. Und die Elben sind immer nur arrogant. Und dann gibt es so einen Elben-Mitschüler, der wurde ausgestoßen, weil er ein Lappenelb ist. Weiß nicht, so richtig ausgestaltet ist es nicht. Und ich denke mir das nämlich auch so, wenn du keinen Bock hast, diese Völker richtig zu kreieren und, weiß nicht, sowas wie feste Kultur, deren Wirtschaftssystem, verschiedene, deren Militär, sonst was, sondern einfach nur so ein paar Standard-Trades nimmst, dann nimm sie weg. Dann nimm lieber langohrige Menschen. Und dann ist es doch direkt interessant wieder. Dann ist es, was, langohrige Menschen? So One Piece hat auch nichts anderes gemacht. Da hat er Langbeine gemacht. Das ist eins der Völker, sind einfach Menschen mit ganz langen Beinen. Nur als Beispiel, Longlegs heißen die. Und mehr braucht, ist doch direkt kreativer als ein Elb, der nichts macht. Aber jetzt schimpfe ich so viel, weil es ist halt sehr viel Klischee, aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß. Ich mochte ein paar der Charaktere, ein bisschen finde ich, dass immer alle ihn gemobbt haben die ganze Zeit, ja, der kann nicht zaubern und dann war er übelst das Mobbing-Opfer. Und dann hat er so ein Flashback, wo einer von den heutigen Mobbern als Kind sagen wollte, ey, ich helfe dir, die mobben dich alle. Und er so, geh weg, fass mich nicht an. Und dann denkst du dir so, vielleicht gibt's, also man sollte nicht gemobbt werden, aber dass du zumindest nicht beliebt bist, liegt auch ein bisschen an deiner Haltung, jede Hand im wahrsten Sinne wegzuschlagen, die dir gegeben wird. So, und dann ist das alles so ein bisschen schwierig. Aber jetzt in der zweiten Staffel fand ich auch interessant.
Sind denn viele Flashbacks?
Nee, es sind halt auch nicht viele Folgen. 12 Folgen in Staffel 1. Staffel 2 hat jetzt, stand gestern, als ich geguckt habe, nochmal 5, glaube ich, oder 6. Was ich jetzt an Staffel 2 krass fand, sie sind kompromisslos mit, es sterben Charaktere, wo ich nie gedacht hätte, dass da eine Chance besteht, dass davon überhaupt einer sterben könnte. Und da sterben einige von. Also die zweite Staffel setzt so ein bisschen ein Ausrufezeichen, fühl dich nicht so sicher mit Lieblingscharakteren. Das fand ich gut auf jeden Fall. Und es sieht, wie gesagt, auch alles viel besser aus. Ja, ist vielleicht so eine 7 von 10 oder 8 von 10. Irgendwo in dem Bereich wahrscheinlich kann man machen.
Dann fühl mich jetzt auch so nach guten B-Tier.
Ja, langweilt man sich nicht, macht man nichts mit verkehrt, gerade wenn man Bock hat auf so ein bisschen Fantasy-Harry Potter-Setting.
Ist ja auch noch überschaubar jetzt, mit 2 Staffeln nur.
Darum. Und es ist halt auch, ja, ist es nett. Ich finde, das ist die Definition von dem Wort nett. Das nächste, das hast du ja gesehen, kannst du ja mal erzählen.
Genau, es geht um Dr. Stone, Science Future Part 3. Und nachdem in der letzten Staffel ja viel passiert ist und sie jetzt quasi sich diplomatisch auch geeinigt haben, wo es hingehen soll, nämlich auf dem Mond, verfolgen wir jetzt quasi Senku und noch seinen Gegenpart, diesen Professor der Dunkelheit, wie sie halt zusammenarbeiten und diesen Mond. Xenox
oder so, Xeno?
Ja, genau so.
Nee, Xenox war falsch.
Das klingt wie ein Medikament. Oder Abflussreiniger.
Auf jeden Fall, okay.
Naja, auf jeden Fall wollen die halt zum Mond. Und dafür teilen sie sich jetzt halt auf und fahren verschiedene Punkte ab. Zum Beispiel, um Aluminium zu bekommen, nach Bauxit suchen, sowas in die Richtung. Und bauen jetzt halt richtige Städte auf. Also wir sind jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo sie irgendwo sind. Dann sagen, ja, hier ist jetzt das Bauxit-Dorf. Und dann ist da einfach eine Siedlung mit 100 Leuten, die sie entsteinert haben.
Wie so einem Videospiel.
Genau, also jetzt sind wir schon in der Völkerbauphase. Und das machen sie halt ein bisschen weiter und sind dann irgendwann wieder in Japan. Und dann sieht man ungefähr halt das Wiedersehen natürlich und den technischen Fortschritt, was sie noch alles erleben und entdecken.
Ich muss aber sagen, ich finde die Staffel richtig toll. Ich habe ja in den letzten Staffeln auch gesagt im Podcast, ich fand schade, dass es immer so kampffokussiert war. Jetzt finde ich es ganz interessant, dass es wieder mehr auf Wissenschaft und Technik geht. Ich verstehe, dass viele Sachen verkürzt werden müssen. Manchmal würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen, auch manchmal ein bisschen mehr Screentime von einigen Charakteren. Ich habe aber auch ein bisschen, vielleicht kam mir eine Träne, als Taiju endlich hier seine Jurusia oder so, als er sie wieder gesehen hat. Da habe ich mich ja das ist so mein größter Kritikpunkt, glaube ich, an ganz Dr. Stone. Taiju ist halt mein Lieblingscharakter. Und in der ersten Staffel wird suggeriert, er ist einer der absoluten Hauptcharaktere. Und mittlerweile ist er halt einer von vielen aus dem Nebencast. Das finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil ich gelesen habe, dass vom Mangaka original Taiju und Chrome die gleiche Person waren. Also alles, was Chrome jetzt macht, sollte...
Ach, wurde der für die Serie eingefügt oder wie?
Er hat quasi Taiju aufgeteilt auf zwei Charaktere. Er sollte so einmal so das machen, was er jetzt macht und andererseits, weil er mit Senku sein Leben lang arbeitet zusammen, als bester Freund, der wissenschaftliche Assistent sein. Und dann hat er sich aber entschieden, extra Charakter dafür zu machen. Und ich mag Chrome, keine Frage. Aber ich glaube, das erklärt, warum es am Anfang so wirkt, als wäre Taiju ein absoluter Hauptcharakter.
Ja, auf jeden Fall.
Das war für mich eine absolute Erklärung, dass das jetzt alles ein bisschen mehr Sinn macht.
Weil die ganzen Handwerksarbeiten halt relativ schnell abgehandelt sind. Und jetzt eher diese technischen Fortschritte im Vordergrund sind, ja.
Genau, und jetzt, wenn du überlegst, wäre Taiju Screentime die von ihm und Chrome zusammen? Dann wäre es ja voll okay. Aber auch Chrome und seine Love Story finde ich so süß. Ich will ja auch nicht auf Chrome verzichten. Ich mag den ja auch.
Ich fand auch schön, als sie dieses Faxgerät gebaut haben und sich dann erstmal wiedergesehen haben. Auch einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding. Faxgerät ist so ein einfaches Ding.
Da wirst du emotional.
Ja, genau. Einfach wieder in der Jetztzeit.
Okay, das finde ich gut.
Nee, aber ich finde halt schön, dass da halt so ein einfaches Foto eigentlich so schwierig ist, in der Steinzeit quasi zu übertragen. Und dann haben sie es geschafft. Und halt auch noch diese 7 Jahre, die dazwischen waren, der Versteinerung und so, das fand ich einen schönen Moment. Und wie er dann halt auch noch sich entschließt, seinen Meister zu überflügeln und ihn damit zu retten.
Da fand ich auch ein Ding schön. Ich fand es ein bisschen schade, dass die nicht in Deutschland waren. Bin ich ehrlich. Die haben ja ihre Weltreise dann gemacht, wo sie alle ihre Rohstoffe geholt haben. Und das Schlimmste ist, irgendwann sage ich noch so, ja, bestimmt als nächstes Australien. Weil da waren sie ja noch nicht. Und dann dauert es erstmal 10 Minuten und irgendwann so, okay, und jetzt weiter nach Australien. Ich musste so lachen. Ich musste einfach so lachen. Ich habe halt natürlich auch wissenschaftlich gar keinen Plan. Ich finde das halt super interessant, was die immer mit den ganzen Vorkommnissen von Mineralien und so erklären. Ich habe auch manchmal gedacht, was wäre es für ein Anime, wenn er nur Wissenschaftler hätte. Also nur die Geologen oder meinetwegen noch den Uhrmacher und so. Ja, also insgesamt muss ich sagen, es fühlt sich ein richtig schöner Abschluss an. Ich verstehe nicht, dieses Funksignal, ich will jetzt nicht spoilern, was für eins, also die kriegen ja permanent eine Drohgebärde oder eine Drohgebärde, wie heißt das?
Drohgebärde.
Drohgebärde kriegen sie ab und da denke ich mir, würde ich zurückfunken. Also das kannst du aber wissen, das würde ich nicht so nehmen. Und ich würde aber Bunkergram, so falls die angegriffen werden, das können sie ja nicht ausschließen, dass sie sich schützen können.
Ich habe noch eine Vermutung, das würde erst auch die Staffel ein bisschen spoilern, deswegen guckt da auf jeden Fall rein. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sowieso. Und ich glaube, die bis jetzt auch das geguckt haben, die freuen sich auch über die Staffel, weil die es halt echt schön auch weiterführt.
Und ich hoffe vor allem, dass in der zweiten Hälfte der Staffel, ich meine, ich habe mich über die Kämpfe beschwert und ich freue mich, wie die Staffel läuft. Aber die ganzen Kämpfer, ob es jetzt ein Tsukasa oder ein Hiyoga waren, hatten quasi keine 10 Sekunden Screentime, glaube ich, in der ganzen Staffel.
Es sind auch sehr viele Charaktere, muss man mal sagen. Das haben sie so ein bisschen beiseite geschoben, dadurch, dass dann diese zweite Versteinerung kam. Aber jetzt tauen sie die auch alle wieder auf. Also es wird nicht weniger.
da hoffe ich jetzt, dass die aber auf jeden Fall auch noch vorkommen. Und vielleicht, ich hätte gern Selbstbau-Kit für die Rakete, die sie vielleicht bauen. Ich hätte die gern für zu Hause, dass man die sich selber so baut als Modell.
Das wäre cool, ja.
Gibt es sowas nicht? 3D-Drucker da draußen. 3D-Drucker, ja. Ihr müsst das machen. Das würde ich mir auch wünschen. Ich habe die Jimmy Neutron-Rakete vom Burger King. Die gab es früher im, wie heißt denn das, Happy Meal vom Burger King? Ich weiß gar nicht. Die hatten auch so ein Kids-Menü.
Happy Meal? Okay.
Also irgendeine Art Kids-Menü und da war immer so eine Jimmy Neutron-Rakete drin. Und ich habe die noch komplett, da bin ich bis heute stolz drauf. Und daneben, ich bin dann ab, da wäre ich Raketensammler.
Ich hatte mal so ein Dino-Skelett aus diesen Zeitschriftenteilen. Das hat auch ewig gedauert.
Da habe ich ein komplettes Dragon Ball Z-Schach.
Nice.
Das habe ich auch noch, da bin ich stolz drauf. Das wollte ich irgendwann auch mal posten über unseren Account. Das ist ein echter Schatz.
Musst du mal raussuchen.
Das ist eine der wertvollsten Sachen, die ich besitze. Denke ich. Keine Ahnung.
Ey, wenn das gut gehalten ist, safe.
Also der Karton ist halt ein bisschen, die Ecken sind so ein bisschen abgenutzt, aber die Figuren sind alle neuwertig quasi und das Schachbrett. Also ich denke, wäre okay. Okay, wir können ja mal weitermachen. Nach Dr. Stone, was jetzt jeder eigentlich, der jetzt zuhört und Dr. Stone hört, wird sich denken, ich kenn's oder ich skipp weiter und guck von Anfang an. Bei One Piece ist, glaube ich, noch krasser. One Piece ging ja jetzt auch weiter. Wir mussten jetzt sehr lange warten mit der Garantie, dass das Pacing besser wird und die Qualität konstant hoch bleibt. Ja, also da gibt's ein paar Probleme aus meiner Sicht. Problem eins ist, dass sie diese Ansage gemacht haben, wenn es im im Manga quasi, das, was sie umsetzen müssen, sehr ruhig ist. Also da gibt es nicht wirklich Kämpfe, die Abenteuer halten sich auch zurück. Sie sind halt jetzt in Elban, im Land der Riesen. Mhm. Und weil das Vorbild Norwegen war oder Dänemark, du wirst es mir vielleicht sagen können, von wo kommt Lego?
Dänemark.
Okay, weil bis jetzt die ganze Staffel drehte sich darum, sie waren quasi in einem Spielzimmer von einem der Riesen gefangen und der hatte einen Lego-Raum. Es hieß Brickland und das war halt eine Anspielung von Aichi Oda auf Lego, weil das von da kommt. Und ja, das war aber mega lame. Also super lame.
Hey, da hätte man auch so viel kreative Sachen machen können.
Ja, nee, war es aber nicht. Die haben da die ganze Zeit nur gegen diesen einen Riesen, der hat die verfolgt in einem Kostüm. Dann haben die gegen seine Haustiere gekämpft, die sie alle gewone-shottet haben. Also da kann aber jetzt die Anime-Macher können da ja nichts dafür. Die nehmen ja das Originalmaterial. Ja, ja. Und wahrscheinlich haben sie es sogar noch gut gepaced. Wahrscheinlich hat das ewig gedauert, alles im Manga. Aber du erwartest, ich will Elban sehen. Wow, endlich, nach 20 Jahren Elban und 25 Jahren sogar. Und dann geht's los mit diesem scheiß Brickland. Und das hat mich übelst abgefuckt. Ist vielleicht so ein persönliches Ding von mir, aber jetzt in der letzten Folge sind sie endlich rausgekommen und jetzt geht's richtig nach Elban und jetzt bin ich hyped. Darum will ich jetzt noch nicht sagen über die Qualität wirklich, weil es gab noch nicht wirklich Kämpfe und krasse Action-Szenen, woran ich das messen könnte. Was es gab war, wie beschreibt man's? Kennst du das in Anime, wenn du so lange Anime guckst und du merkst daran, wie die Haare im Wind wehen am Anfang einer Folge? Oh, die Folge ist anscheinend besser animiert.
Ja, oder ein anderes Team einfach schon, das sieht man.
Ja, und das merkst du jetzt auch schon. Darum kribbelt es richtig in den Fingern, wenn du die aktuellen Folgen siehst und teilweise in so den Minimal-Action-Szenen übelst die Haare schön durch den Wind fliegen. Wie sehen die geilen Action-Szenen aus? Aber wie gesagt, dadurch, dass das noch nicht kam und die Staffel erst noch richtig anrollen muss, würde ich noch mit meinem Fazit ein bisschen warten. Bis jetzt fand ich es ein bisschen lame, aber es lag einfach, ich bin auch ein Playmobil-Mensch. Und? Lass mich in Ruhe. Ich habe ein Playmobil gespielt.
Krass, Playmobil.
Vielleicht war Lego war auch teurer, glaube ich. Playmobil ist so das Spielzeug des kleinen Mannes. Ich sag's dir.
Playmobil war auch, ja gut, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch gleich teurer.
So, und außerdem, das war halt eher Rollenspieler und die anderen bauen halt.
Bin ehrlich, ich habe auch lieber gebaut.
Der eine ist Dungeon Master, der andere ist Spieler. Du kannst alles in zwei Kategorien Menschen einteilen. Immer diese Arten. Ist ja auch okay. Aber ich bin halt nicht so der Lego-Fan.
Na, wenn sie dann vor allem nicht mal geile Lego-Action machen. Oder Klemmbaustein-Action.
Das wäre cool gewesen, irgendwelche kreativen Monster.
Sachen, die sich zusammenbauen oder so.
Wenn einer einen Lego-Teufelsfrucht gehabt hätte und damit abgeht. Damit hätte ich leben können. Aber es war halt quasi nur die Kulisse, wo die durchgerannt sind.
Hätte ich so Lego-Steine ausgestreut, wie Boden fallen.
Das tut auch weh. Ja. Okay. Wo es noch oft weh tut, ist Dorohedoro, Season 2. Da bin ich ehrlich, da habe ich ja in der Season-Preview gesagt, emotional kam ich da nicht ran. Ist alles cool und die Welt ist schön düster und man sagt gritty, aber ich mochte die Charaktere alle nicht so. Ich fand sehr viele unsympathisch und ich muss sagen, ich habe jetzt für Season 2, Season 1 nochmal gerewatcht. Ich muss meine Aussage so ein bisschen revidieren. Mhm. Ich finde nur die Hauptcharaktere unsympathisch. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich die ganzen Antagonisten, die vermeintlichen Antagonisten, die fand ich eigentlich alle ganz super. So, also dieses Pärchen da von Mördern, da gab's, der eine trägt immer diese Herzmaske und die andere ist so Wrestlerin-mäßig, die heißen.
Aber waren die nicht in irgendeinem Amt oder so? Die hatten doch so Anzüge an.
Nee, die waren von dem N, dem Pilzmann, seine zwei Auftragskiller quasi.
Ach so, also doch so eher Yakuza.
Ja, die beiden mochte ich halt sehr. Und dann hat er noch so zwei Hilflinge, sagt man das so?
Handlanger.
Ja, jedenfalls zwei so Handlanger. Und die fand ich auch beide super. Die können halt bloß nix. Und jetzt habe ich Staffel 1 nochmal gesehen und war mir dann doch so, wie soll ich sagen? Ich dachte mir noch so, ich will jetzt wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht, weil die mag ich. Mhm. Aber so kein Mann und das alles mit, warum ist er ein Echsenmensch und so, ist mir scheißegal. Der ist übelst unsympathisch und der andauernd beißt der irgendwelche Zauberer den Kopf ab, obwohl die ihm nichts getan haben, um das herauszufinden. Ist alles nicht so mein Ding. Und die Bösen, klar, die sind auch böse. Kannst du sagen, wenn du keinen Mann magst, aber die Bösen magst du, ja, die sind wenigstens cool dabei, keine Ahnung. Wenigstens zwischenmenschlich untereinander mag ich deren Beziehung so gern, dass ich irgendwie die wahrscheinlich mehr menschlich wahrnehme als Kaiman. So, vielleicht erinnert er mich auch zu sehr an Fischmenschen.
Nicht an einen Echsenmensch.
Nee. So, und Staffel 2 jetzt, muss ich sagen, gefällt mir nochmal sehr, sehr gut, weil die Kämpfe sind jetzt auch richtig krass geworden. Also vorher, ich würde nicht sagen, dass der Anime kacke aussah, auf keinen Fall. Er sah jetzt aber auch nicht visuell besonders schön aus. Er war okay. Jetzt sieht er visuell besonders schön aus in Staffel 2. Gerade die Action-Szenen gehen übelst ab. Die Lore wird alles ein bisschen deeper. Der Humor ist der gleiche. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich bin emotional jetzt in Staffel 2 auch noch viel mehr drin mit Sachen, die da passiert sind. Allerdings muss ich auch sagen, das habe ich mir auch im Vorgespräch gesagt, ich finde alles immer sehr verwirrend.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt die zweite Staffel angefangen und habe gemerkt, das ist schon eine Weile her. So, ich konnte noch so Versatzstücke mir zusammenreimen, aber ich habe dann erstmal andere Sachen geguckt, weil die Staffel halt oder die Season halt auch sehr viele Staffeln hat. Und ich glaube, da wäre ich jetzt nicht gerecht geworden, wenn ich jetzt nicht nochmal den Rewatch mache. Den habe ich jetzt leider noch nicht geschafft, aber ich werde das dann zum Endfazit der Season dann noch nachholen. Aber die erste Folge habe ich geguckt mit diesem Horrorhaus. Und ich musste in dem einen Raum übelst lachen, weil die meinten, nee, das Licht wird erst angemacht, wenn es wirklich komplett dunkel ist. Und du bist genau andersrum, glaube ich. Du hättest diese Gang übelst gehasst.
Das stimmt.
Da musste ich schon lachen. Und was du schon meintest, diese Action-Szenen, die waren auch ganz cool. Das ist auch wieder so dumm. Die gehen einfach in dieses Mörderhaus und dann man ist auf einmal drinnen in der Action. So.
Ich habe halt überlegt, an was erinnert mich der Humor am meisten und ich kam zu Borderlands.
Schon eigentlich, ja.
Also diese Art von diesem schwarzen Drüberhumor und wie Tod auch nur ein Mittel für Gags ist, weil auch oft irgendwelche Wiederbelebungen stattfinden oder irgendwelche Leute können sich regenerieren oder werden geklont oder sonst was. Das ist, wenn der Mord und Gewalt quasi auch nur so Mittel und Zweck für die Comedy sind, das gibt's halt nicht so oft, aber ja, ich würde sagen Borderlands. Also wenn man Borderlands-Fan ist von der Story und dem Humor und Doro Hedoro noch nicht gesehen hat, der sollte da auf jeden Fall reingucken, denke ich. Allgemein, wer so düsteren Shit mag, wer Gangster mochte oder sowas.
Ja, auch so Endzeit-Setting.
Übrigens, Fun Fact, kann man mal in die News reinstreuen, weil ich es gerade gesagt habe. Gangster-Manga
geht weiter, ne?
Gangster-Manga geht weiter. Das heißt, vielleicht hoffentlich auch mal der Anime.
Das wäre natürlich interessant. Aber ich glaube, da muss noch viel passieren.
Da müsste wahrscheinlich der Anime geremaked werden.
Ich fand, die erste Staffel sah nicht schlecht aus.
Ich fand auch, aber ich würde es ein bisschen besser gepaced, wäre sie sicherlich auch nicht schlecht. Also Dorohedoro, jetzt auch auf Crunchyroll, muss man zusagen. Weiß nicht, warum es nicht mehr bei Netflix ist.
Kann ich auch nicht genau sagen. Hat auch länger gedauert mit der zweiten Season, wer weiß, was da alles abgegangen ist.
Hat aber von meinem Gefühl her ultra viele Fans, also.
Ja, deswegen, es haben halt auch viele drauf gewartet.
Gut vor Crunchyroll, kann man sagen.
Ja.
Und halt auch deutsche Synchro. Also ich meine, ich habe jetzt japanisch geguckt. Aber ich sag das immer, ich bin nicht so elitär, ich gucke nur japanisch, wie das oft klingt im Podcast. Bei mir ist es einfach nur wahnsinnig laut. Auch mit geschlossenem Fenster. Ja, ich brauche eine neue Wohnung, dies, das. Andere Story. Aber bei mir ist halt so laut, dass ich oft, wenn ich Deutsch gucke, höre ich nichts. Und dann verstehe ich nicht, was erzählt wird. Das heißt, ich gucke eigentlich immer mit Untertiteln, weil wenn es dann draußen laut ist, kann ich wenigstens lesen, was die Charaktere sagen. Aber ich freue mich immer, wenn ein Anime eine deutsche Synchro hat und einen deutschen Simulcast, weil ich mir denke, geil für die Leute, die nur Deutsch gucken, dann können die auch den Anime, der mir gefällt, mitgucken. Da freue ich mich dann immer.
Ja.
Der nächste, der hat, glaube ich, auch eine deutsche Synchro, aber nur die erste Season bisher, die zweite noch nicht, ist The Beginning After the End. Ich weiß noch, das verbinde ich auch mit unserem Podcast, da haben wir Isekai aufgenommen und ich habe den geguckt komplett und einfach nicht drüber geredet und vergessen zu erwähnen.
Stimmt. Der verlorene Isekai.
Es gab sogar zwei. Ich habe einmal den und einmal noch Handyman Saito über den. Wollen wir jetzt drüber reden?
Ich habe zwei Folgen geguckt.
Nee, ist okay. Doch, zu lange her. Aber die zwei hatte ich damals vergessen zu erwähnen. Und die Beginning After the End, muss ich sagen, hat mir Season 1 damals sehr gut gefallen. Der Grundplot ist, ein Sci-Fi-Schwertkämpfkönig stirbt und wird wiedergeboren als Baby in einer Fantasy-Welt.
Warum kämpft er in der Zukunft mit Schwertern?
Weiß man nicht so richtig. Er ist halt so ein König, der so Eroberer ist.
Ah, okay.
Und jetzt als Kind wird er neu geboren und denkt, oh krass, hier gibt's Magie in der Welt und wird übelst der krasse Magier, weil er denkt, ich kann ja eigentlich schon Schwert kämpfen.
Okay, das heißt, er hat dann beides.
Ja, in Staffel 1 nicht so, weil da hat er das Problem, er war ein kleiner Junge. Das heißt, selbst wenn er mit dem Schwert kämpft, kriegt er einfach nicht körperlich die Power dahinter, die er braucht.
War das das mit diesem kleinen rothaarigen Jungen?
Ich glaube, so rotbräunlich. Mhm. Wie ist er? Arthur? Oder?
Hat er ja noch so diese Erzählerstimme noch immer dabei, ne?
Ja, genau.
Ah, da habe ich sogar ein paar Folgen dann noch geguckt von der ersten Staffel damals.
Und die erste Staffel hat mir auch echt gut gefallen, weil die Kämpfe waren cool, wie die Magie funktioniert, wurde erklärt, viel Training. Was mir da schon sauer aufgestoßen ist, er ist in so ein Loch gefallen und hat so einen Drachen getroffen und der hat ihm Drachenmalen gegeben. Und ich weiß, es ist das Gleiche, wenn Charakter zu OP wird, finde ich es lame, aber war ja in Staffel 1 nicht. Also ich dachte, okay, Drachenmal, aber so wie es bisher ist, ist okay. Jetzt Staffel 2 würde ich auch nicht sagen, dass er mir völlig overpowered vorkommt. Ein bisschen. Er hat jetzt so quasi gelernt, jetzt als er ist jetzt Jugendlicher, Staffel 2, die aktuell läuft, und hat sich jetzt erinnert an alle seine alten Schwerttechniken aus seinem früheren Leben.
A Memory Unlocked.
Genau, und quasi benutzt er jetzt die Skills richtig. Und jetzt deppert er halt alles.
Okay, weil ich habe ein paar Memes gesehen, was die Animationen angeht. Sind die wirklich so schlecht?
Also, ich würde sagen, in Staffel 1 waren sie ganz gut. In Staffel 2 würde ich sagen, waren sie auf jeden Fall nicht mehr ganz so gut. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt keine bestimmte Animation im Kopf, wo ich sagen würde, die war super scheiße. Ich kann aber unterschreiben, dass ich sage, es sieht nicht mehr besonders gut aus. Und auch inhaltlich muss ich sagen, ist es jetzt ein reinstes Fantasy-Klischee-Fest geworden und hat mich komplett verloren. Ich meine, ich gucke jetzt noch für Season-Review die Staffel zu Ende. Aber wenn du mich jetzt fragen wirst, was passiert da, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich habe es geguckt und es ist so ein Fantasy-Einheitsbrei. Da er hat so eine Elfenfreundin, die trifft da ein paar Folgen lang nicht und lernt dann noch so andere Leute kennen. Und ja, keine Ahnung, das ist alles so generisch geworden. Und ich hatte so eine Hoffnung, dass es cool wird. Und weiß nicht, dann kann ich auch den Slime gucken, wenn ich generische Fantasy will. Der läuft auch aktuell, ja, Shots feiert.
Stimmt, der läuft ja wieder, ja.
So, das fand ich auch immer. Also den, es ist halt alles so lame. Was soll ich sagen? Es regt mich richtig auf. So, zum Glück, es kamen zum Glück gute Fantasy-Anime diese Season raus bei den Neuerscheinungen, da reden wir drüber. Aber Beginning After the End hat mich auf jeden Fall verloren in Season 2, nachdem ich nach Season 1 so low-key Fan war.
The Beginning of the End.
Ja, wirklich die Beginning of the End. So, das schaffen ganz viele Fantasy-Anime immer. In Staffel 1 haben sie noch irgendwie ein bisschen eine Idee und was ihr Isekai-Konzept ist. Und ab Staffel 2, oh krass, es geht weiter. Da müssen wir überlegen, irgendwas mit Elfen. Das sind immer irgendwie.
Das ist nicht so. Wir denken uns das ja nicht aus.
Ja, bei den Neuerscheinungen wird es auch noch so einen geben. Da reden wir aber später drüber. Okay, das soll es aber auch sein, so Beginning After End Season 2. Ich kann sagen, hat nicht die Qualität von Season 1 gehalten, rein von der Machart. Und inhaltlich finde ich es auch schlechter. Also ich würde es nicht empfehlen, weiterzugucken, wenn man noch auf der Kippe ist. Das ist so mein Fazit.
Okay, okay, ja. Gut zu wissen.
Das nächste, das haben wir jetzt noch nicht geguckt.
Ich könnte dazu drei Sachen kurz sagen. Das eine ist Jojo. Das geht halt, ich hätte es gerne geguckt, aber es geht halt noch nicht so wirklich los. Dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich dann Herbst, denke ich. Ansonsten Reborn as a Vending Machine, Season 3. Ist halt auch ein Isekai. Geht halt darum, dass jemand als Vending Machine wiedergeboren wird. Und ich habe auch schon zwei Staffeln geguckt. Du hast eine Staffel geguckt. Und es gab aber diese Season so viele Einträge, dass das halt so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Deswegen können wir jetzt auch nicht Schlechtes drüber sagen. Ich glaube, wer die ersten zwei Staffeln gemocht hat, wird dann da auch einfach reingucken. Und man lernt halt was über Vending Machines.
wo wir es so einen richtigen Ultra gibt von Reborn as a Vending Machine, der hört gerade den Pod, der hat jetzt gerade den Podcast ausgemacht
und übelst
geschimpft so. Die hatten den im Podcast, ich mochte die deswegen. Er hat so auch auf seinem Schreibtisch hat er so einen riesigen Vending Machine
Figur.
Er hat so eine, obwohl die Figur von dem Vending Automaten wäre schon wieder geil. Oder in Echtgröße.
Ja, da kommen auch so Mini-Snacks raus.
Ja, und du kuschelst immer mit dem so, machen die auch im Anime auch, die umarmen den doch immer und so.
Ja, genau. Und du wolltest noch vielleicht Yosakura Family gucken?
Mission Yosakura Family, Season 2, ist so eine Agentenfamilie. Danach, der Eintrag hat meine Zeit gefressen, darum habe ich das jetzt noch nicht geguckt, werde ich aber zu Season Review noch reingucken. Ist, glaube ich, humormäßig so sehr ähnlich zu Spy X Family. Könnte ich mir vorstellen. Auch so Agentenhumor, ein bisschen bunt,
ja, klingt auch gut. Alles. Ich glaube, das sind einfach ein paar Anime, die dann einfach der guten Season so ein bisschen zum Opfer gefallen sind.
Ja, und jetzt die große Fortsetzung, über die ich ein bisschen länger reden muss. Für die habe ich mir jetzt in 2 Wochen über 180 Folgen reingekloppt. Zusätzlich zu allem anderen, was wir bereden. Das war einfach zusätzlich. Ich habe einfach nicht geschlafen, wirklich. Sehr wenig. Und die Rede ist von Ace of Diamond.
Direkt ein Homerun.
Ja, wirklich ein Homerun. Oh, wo fange ich da an? Also es ist erstmal ein Baseball-Anime. Erstmal, ich wusste, bevor ich diesen Anime geguckt habe, keine Regeln vom Baseball.
Also ein bisschen wie Brennball.
Das stimmt. Jetzt weiß ich die Regeln und sogar die taktischen Kniffe und Gedanken. Natürlich nicht vom Profi-Baseball, das ist noch viel deeper, das ist mir schon bewusst. Aber zumindest die Grundgedanken vom Fußball,
Baseball ist wie Fußball.
Die Grundgedanken vom Baseball habe ich jetzt verstanden auf jeden Fall. Ich werde euch mal ein bisschen mitnehmen, worum es hier geht. Es geht um 2 junge Pitcher. Der eine heißt Sawamura, der andere Furuya. Die beide an so eine Elite-Baseball-Schule kommen. Oder eine zumindest mit mehr Budget, sagen wir mal so. Und beide sind aber Pitcher. Jetzt muss ich ein bisschen erklären, die Rollen beim Baseball, damit man mir ein bisschen folgen kann. Es gibt, wie beim Football, Defense und Offense. Und man wechselt sich ab. Ist nicht so wie beim Fußball, wo beide so fließend ineinander ist. Und zwar, die Defense hat den Pitcher und die Leute hinten auf dem Feld. Und der wirft. Und der muss halt so oft werfen, dass der dem schlägt, mit dem Baseballschläger, jetzt wird's jetzt Fachterminus, der Batter, wie Baseballbat halt, wenn der oft genug verkackt, dann ist er raus. Und wenn du als Pitcher, der wirfst, 3 Leute rausschmeißt, dann ist dein Team mit Schlagen dran, also mit Betten.
Okay.
Jetzt geht's weiter. Es gibt noch einen Catcher, weil der steht immer hinter dem mit dem Handschuh und diesem Schutzzeug, hat man vielleicht schon mal gesehen.
Der schreit dann immer Strike oder so, ne?
Ja, und vor allem, er gibt so Handzeichen und so für den, der wirft. Der fängt und wirft in einem Team und der schlägt, ist der Gegner. Und die beiden, also der Catcher und der Pitcher, der wirft, bilden zusammen die sogenannte, das wusste ich dann auch nicht, Battery.
Okay, interessant.
Jetzt weiß ich nicht, das hätte ich vielleicht googeln sollen, ob die wegen Batterieantrieb des Teams oder weil sie den Gegner vorbeischlagen lassen wegen Bats. Könnte beides sein. Jedenfalls, die sind oft immer so ein Zweiergespann, weil die müssen sich blind verstehen, die müssen sich vertrauen.
Machen dann wahrscheinlich auch wie beim Volleyball diese Handzeichen, ne?
Ja, die machen die ganze Zeit so 2, 3, 4. Und die haben halt auch alle eigene Zeichen und eigene Symboliken. Ist ja im Profisport allgemein so. Und das sind so die Hauptpositionen eigentlich. Und alle im Team sind Better. Also jeder im Team muss schlagen, bloß die Reihenfolge ist wichtig. Es kommen nämlich nicht immer alle dran oder gleich oft dran. Das heißt, die ersten Batter sind wichtiger als der 8. oder 9.
Okay, das heißt, man stellt die Guten zuerst auf.
Genau. Und den Besten stellt man, glaube ich, immer auf Platz 3 auf. Weil wenn die ersten 2 irgendwie auf dem Feld sind und der 3. schlägt einen Homerun, dann das nennt man den Clean-Up.
Okay.
Ich erkläre erstmal ein bisschen Baseball, ein bisschen zum Reinkommen.
Macht auch voll Sinn in der Mitte halt. Das schafft man auf jeden Fall im Spiel und du hast dann halt einen guten Effekt.
Und was ich nicht wusste, und zwar, wenn du den 3-mal als Pitcher daneben wirfst, außerhalb der Schlagzone, dann nennt man das Walk. Das heißt, derjenige, der schlagen wurde, darf einfach auf die nächste Zone gehen. Es gibt, wie ja beim Brennball, es gibt diese Homebases, auf die müssen die Batter laufen und dann sind die safe. Und da gibt es halt so 1000 Kniffe. Das wird jetzt ein bisschen komplex, aber ich kann ein bisschen was anreißen, was in der Serie so erklärt wird. Dann gibt es zum Beispiel von den Hauptcharakteren der beste Schläger im Team, wird taktisch immer nur gewalkt. Weil wenn die Gegner wissen, okay, der haut uns einen Homerun jetzt hier rein, dann werden sie den nicht schlagen lassen, sondern schicken ihn lieber auf die erste Base und lassen den nächsten schlagen, der schlechter schlagen kann. Das ist halt, sind so taktische Sachen. Dann ist es ganz oft, wie nah kommt man ran an den Gegner so? Schlägt er eher einen kurzen Ball oder weit? Und das ist halt ganz interessant, weil die taktisch sehr viel im Anime zeigen und sehr viel Verständnis aufbauen. Ich will jetzt an dieser Stelle ein bisschen mit inhaltlich Baseball-Regeln und so aufhören. Ich wollte nur ein bisschen Grundverständnis machen. Es wird aber im Anime sehr viel deeper. Jetzt wollte ich nur ein bisschen Grundverständnis machen, damit ich auf den Anime eingehen kann, weil unsere zwei neuen Hauptcharaktere sind beides Pitcher.
Okay, und du hast ja schon die Schule angesprochen. Ist das dann eher so Blue Lock oder ist das eher Aoashi von der Mentalität her?
Es ist zu 99% Aoashi.
Okay.
Weil es ist ein Jungteam, es geht auch viel darum, dass einige schon wissen, die jetzt nicht im A-Team sind, ich werde, oder manche auch, die im A-Team sind, aber da nicht so mega glänzen auf nationaler Ebene, ich werde kein Profi. Und dann ist das ganz schlimm, weil es ganz oft emotionale Szenen gibt. Das finde ich super interessant, das kann ich auch immer gleich sagen. Wir starten ja mit unseren neuen Hauptcharaktere, die von der Mittelschule jetzt neu an dieser Highschool sind.
Mhm.
Die zwei Pitcher-Jungs. So, jetzt wird es aber interessant. Weil das meistens ist denn so ein Sportanime eine Season, wo die am Ende die Meisterschaft gewinnen. Nee. Die kommen jetzt bald ins dritte Jahr. Und da weißt du, was das bedeutet, was für jemanden wie mich ganz schlimm ist, dass wir dann immer die Drittjahre verabschieden müssen, wenn die einen Schulabschluss machen und aufs College gehen. Und Charaktere, die mit dir gekämpft haben, zum Beispiel die ersten, die gehen, mit denen hast du 72 Folgen oder so, hast du mit denen gekämpft, geblutet, geschwitzt auf dem Feld und auf dem Trainingsplatz. Und dann heißt es, die gehen jetzt aufs College, die sind jetzt nicht mehr
im Team. Aber meinst du nicht, dass man die dann noch verfolgt? Ich meine, auf dem College geht's ja vielleicht erst richtig los.
Ich habe ja die Serie gesehen.
Ach so, meinst du, das passiert schon alles in den Staffeln?
Ja, das passiert ja schon in der Staffel. Und dann kommen auch neue Erstsemester quasi, also neue Charaktere. Ja, okay, klar.
Aber es ist auch interessant.
Genau, und das zeigt halt einen realistischen Verlauf von so einem Schulteam. Aber ich habe, für mich ist das Emotional Damage, ich habe da Bindungsverlustängste und alles. Das macht mich alles fertig. Aber es zeigt auch, wie der Anime es schafft, wirklich einzubeziehen. Und zwar, dieser Anime hat eine ultra lange Laufzeit. Die erste Staffel geht 72 Folgen, die zweite 52, die dritte auch 52. Diese Länge muss man überstehen. Da muss man auch Bock drauf haben. Ich muss allerdings sagen, ich habe letzte Season, Initial D, 80, 90 Folgen waren das, habe ich mir angeguckt. Und die haben sich gefühlt 10-mal länger angefühlt als die doppelte Anzahl Folgen vom Baseball-Anime. Weil es irgendwie ein bisschen leichter. Aber die ganzen Charaktere werden besser gezeichnet. Die ganzen Leute haben nämlich, die haben Zimmerpartner natürlich. Die wohnen im Wohnheim.
Ja.
Und dann hast du einmal direkt diesen Bezug so, privat, wie sind die im Wohnheim miteinander, denn wie sind die im Team? Dann finde ich auch mal richtig geil, die beiden Jungs kämpfen natürlich die ganze Zeit um die Pitcher-Position. Natürlich ist erst ein Drittsemester oder wie heißt das? Ein Oberschüler halt, ein Senpai. Genau, ein Senpai ist am Anfang Pitcher und natürlich sieht man ja, was ist, wenn der irgendwann geht, dann wird es einer der zwei Neuen. Und das Geile ist, die hassen sich nicht. Das sind richtige Brudi-Rivalen. Das finde ich richtig schön. Die sind schon 100% Rivalen. Also die stehen im Naruto und Sasuke nichts nach. Aber die sind nie scheiße miteinander. Die freuen sich trotzdem füreinander, weil die so Teamgeist haben. Wenn einer wird runtergenommen vom Platz, weil der einen scheiß Tag hatte im Pitching und der andere pitcht dann wie ein junger Gott. Und man würde sich denken, oh scheiße, das war's mit meinem Stammplatz. Aber nee, die stehen am Rand und feuern sich dann trotzdem an und sagen, los, mach es fürs Team. Und das finde ich so schön in diesem Anime. Das ist in Aoashi auch nicht ganz so. Also die sind da ein bisschen mehr noch dieses Konkurrenzdenken.
Ja, aber sie sind ja auch noch dabei, das Team zu bilden so ein bisschen.
Das stimmt. Ich glaube aber, Aoashi ist wahrscheinlich realistischer. Ich glaube, dieses Konkurrenzdenken ist in echt sogar noch stärker, als da gezeigt wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen die idealisierte Variante davon. Ist aber auch ein Schulsport mehr als so ein ganz krasser Sportverein. In Aoashi geht es um echten Fußballverein und für echte Jugend. Hier ist es auch eine Schule, die es vielleicht in Wahrheit gibt. Aber es ist immer noch Schulsport. Ist in Japan auch viel größer als bei uns in Deutschland. Ist wahrscheinlich eher mit Amerika oder so zu vergleichen. Das wollte ich erstmal anstellen, weil ich das wichtig finde.
Sieht man denn auch dann viel, was so den Alltag von den ganzen Charakteren angeht?
Ultra viel. Das ist super interessant, auch wie die manche Verletzungen vorbeugen, verschiedene Trainingspläne. Das ist so ein bisschen, aber mein größter Kritikpunkt sind zwei Sachen an der Serie.
Mhm.
Erstmal andauernd das Gleiche. Ein Spieler verletzt sich vor einem großen, wichtigen Spiel, sagt nicht Bescheid. Dadurch verliert das Team dann Punkte und dann muss er unter Tränen ausgewechselt werden. Und das passiert halt leider dreimal oder so in der Serie.
Ja, okay, schade, ist ein bisschen.
Und dass das mal passiert, finde ich okay. Aber Leute, wenn ihr verletzt seid, auch echte Profisportler, sie sind, glaube ich, im Schnitt so professionell zu sagen, ey, bevor ich jetzt riskiere, meine ganze Karriere hinzuschmeißen, gehe ich lieber zum Arzt und lass gegenchecken, dass das keine schlimme Verletzung ist. Das ist der erste Punkt. Außerdem
Schaden für das Team halt.
Fürs Team ist auch kacke, natürlich. Das ist so das eine. Und das andere, was ich jetzt gerade in der aktuellsten Staffel nochmal merke.
Was denn?
Es geht die ganze Zeit darum, wie emotional und motivationsmäßig die Pitcher drauf sind. Weil es wird die ganze Zeit erklärt, wenn die zu übermotiviert sind, sind die zu angespannt und werfen nicht gut.
Das heißt, die müssen die ein bisschen dämpfen, oder was?
Ja, die müssen sagen, chill. So wie in einem guten Streit, wo man sagt, beruhig dich. Weißt du? Das müssen die ganze Zeit, und das ist die Aufgabe vom Catcher quasi. Wird auch erklärt, der Catcher muss immer den Pitcher runterholen und ihn unter Kontrolle halten und den lesen können, wie es dem geht. Und ja, das ist mir ein bisschen, das ist too much. Mich nervt's, wenn das Team zu viel selbstgemachte Probleme hat, weißt du?
Ja, lieber gute Spielzüge oder irgendwelche Taktiken, die einen dann in die Bedrohung bringen.
Genau, lieber krasse Gegner, dass die Leute über sich hinauswechseln müssen. Aber es nervt mich, dass ob es jetzt ein Sportanime ist oder auch ein anderer Anime. Ichigo in Bleach. Ich mag es nicht, wenn ein Hauptcharakter andauernd seine Kräfte verliert und dann quasi erstmal wieder auf den Status Pro oder wie heißt das, Status Quo kommen muss. Ich will, dass er auf dem Status Quo bleibt und die Gegner stärker werden und dadurch die Probleme kommen. Und klar, gerade im Profisport ist das unfassbar wichtig, das weiß ich auch selber. Und dass das auch mal, jeder sollte auch mal in einem Sportanime, sollte eine Verletzung thematisiert werden. Auch es wird mal erklärt, das wusste ich nicht, dass das gibt, die nennen es den Jips.
Jips?
Das heißt wohl so, er hat jemanden abgeworfen aus Versehen und den fast verletzt. Und seitdem hat er sich nicht mehr getraut.
Dann hat er Angst, nochmal jemanden zu treffen. Oder?
Genau, und das nennt man den Jips. Und ich meine, die wenigsten Spieler überkommen das. Und wenn es sogar einen Begriff dafür gibt, zeigt das ja auch, dass dieses Emotionale oder dieses, ich bin in meiner inneren Mitte, durchaus wichtig ist. Das verstehe ich. Aber, mein großes Aber, es wird zu präsent gemacht im Anime. Und du könntest den locker 20 Folgen kürzen, wenn du das Thema rausnimmst oder ein bisschen eindämmst. Und lieber, es gibt genug geile Gegner. Jetzt komme ich nämlich zu den ganzen Sachen, die ich im Anime liebe. Baseball ist super geil, um geile Charaktere zu inszenieren, anime-mäßig. Weil allein die Pitcher, deren ganzen Wurftechniken, die so ganz besonders sind. Die Hauptcharaktere, kann ich ja mal sagen, Sawamura, der Hauptcharakter, das habe erst in Staffel 3 oder 4 kam irgendwann raus, habe ich gecheckt, was der überhaupt kann. Was sein USP ist so. Und zwar, er wirft so Bälle, die sich ganz komisch bewegen.
Und vorhersehbar.
Genau, und er hat eine Wurftechnik, die so altbacken und ganz komisch ist. Er bis zur letzten Sekunde des Wurfes verdeckt er den Ball. Dadurch können die Batter, also die Schlangen, sich immer übel scheiße darauf einstellen, weil die den Ball viel später sehen als bei jedem anderen Pitcher. Und dann, weil er selber so eine schlechte Kontrolle hat, weiß er selber nie so richtig, wohin der fliegt.
Also das Chaos ist auf seiner Seite.
Genau. Das wird jetzt in den späteren Staffeln ein bisschen aufgebrochen. Da lernt er Kontrolle und seine Fähigkeiten bewusst zu nutzen. Und ich nenne ihn immer den Sasuke der Serie, weil er hat auch so blaue Haare. Furuya, sein Konkurrent, der wirft einfach so Jet-Würfe. Der wie den Tigerschuss und Tsubasa. Der hat einfach so ein Ultra-Hartskraft. Der hat immer über 150 km/h. Ist sehr krass, wie der wirft. Und die sind halt so Gegner. Und er wirft aber bei Furuyas Problem zum Beispiel, er hat keine Ausdauer. Der wirft übelst krass, aber kriegt immer Schweißausbrüche und muss raus. Und der andere, der hat halt einfach keine Kontrolle und ist nicht berechenbar, was er macht. Und die betteln sich dann quasi. Und das ist ein hartes Battle, muss man sagen. Aber das Coole ist, es geht ja zum Glück nicht nur um die. Es geht auch oft zum Beispiel die Nebencharaktere. Es geht sogar um die, die es nicht ins Team schaffen, wie die sich Gedanken machen für die drei Jahre, wollen sie sich bedanken beim Coach und bei der Schule und fürs Team. Wie unterstützen wir jetzt die Stammspieler? Und denken sich ein eigenes Trainingsprogramm aus oder basteln irgendwas Schönes oder machen mit den Managerinnen, den Mädels, die denen immer helfen, machen sie zusammen Stullen. Also das ist so richtig schön, wie Teamgeist ist. Und vor allem in jedem anderen Sportanime hast du halt vielleicht ein, zwei Bankspieler, die mal thematisiert werden. Aber hier werden es immer und immer wieder auch, sie haben 100 Leute im ganzen Baseballverein quasi an der Schule. Und es werden wirklich 40, 50 Leute thematisiert.
Ah krass, na gut. Aber bei so vielen Folgen.
Und ganz oft ist es halt auch so, die waren auch alle Mittelschul-Baseballer. Das heißt, regelmäßig, wenn einer an der Oberschule, die jetzt gegen ein neues, krasses Team spielen, ist da jemand, mit dem er früher an der Mittelschule war. Das heißt, fast jedes Gegnerteam hat auch irgendeine persönliche Beziehung für irgendeinen aus dem Team. Und das ist halt super. Das macht ja auch Sinn, wenn du dein Leben lang Baseball spielst in der gleichen Präfektur in Japan.
Ja, man kennt sich auch.
Das ist halt krass.
Wie ist denn das mit den Ligen da?
Das ist krass. Da bin ich halt nicht so drauf eingegangen, weil es ein bisschen kompliziert ist. Aber wir kennen ja Sportanime, es gibt ja Präfekturen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie kleinere Bundesländer, in die Japan aufgeteilt ist.
Ja, so Verwaltungsregionen.
Ja, eher wahrscheinlich so wie Landkreise oder so, könnte ich mir vorstellen. Die spielen in Tokio. Seido heißt das Hauptteam. Da will ich auch irgendwann mal ein Trikot haben. Die spielen, glaube ich, West-Tokio war es. Und allein in West-Tokio gibt es 200 Teams.
Okay, krass. Ja, ist viel. Aber gut, Tokio ist auch riesig.
Und wenn du halt da Erster oder Zweiter wirst, schaffst du es zum Landesturnier. Und das ist immer das große Ziel für alle. Sie wollen es unbedingt, weil wer im Landesturnier gut spielt, wird gepickt fürs professionelle Baseball oft. Und weil Japan auch so ein krasses Baseballland ist, habe ich nachvollzogen, sind wohl auch wirklich bei diesen Oberschulturnieren Scouts aus den USA am Start für die Major League. Heißt die Major League? Ich glaube Major League.
Major League Baseball, ja.
Ja. Und deswegen ist dieses Landesturnier auch in echt für diese japanischen Oberschüler so ultra wichtig. Weil wenn du da übelst der Gott bist, dann kommst du einfach in die USA und darfst Baseball spielen. Allerdings gucken die wohl im Schnitt erst ab dieser landeskrassen Ebene zu.
Ja, okay.
Und verstehe. Das heißt ganz oft, wenn dann zum Beispiel einer will Baseballer werden aus dem dritten Jahr und die schaffen es aber nicht dieses Jahr ins Schulturnier.
Du hast halt eine Chance so.
Genau.
Das ist immer krass, ja.
Und dann gibt es nämlich ganz oft auch, dass denn die Zweitsemester haben Schuldgefühle, dass die Dritten es nicht zum Landesturnier geschafft haben und sowas. Und das sind dann ganz viele komplexe Geschichten, die aber ultra viel Spaß machen. Und ich muss mal sagen, ich glaube, dieser Anime ist auch super wie fast jeder Sportanime, wenn man gar keinen Bock auf Baseball hat. Weil dieser Anime ist schon hauptsächlich bezogen auf die Charakterbeziehung. Natürlich driven by Baseball irgendwie. Aber wie gesagt, ich hatte vorher auch gar keine Ahnung vom Baseball. Und jetzt habe ich ein Gefühl für Baseball. Ich habe auch Bock bekommen, mir ein Baseball-Game zu besorgen. In irgendeiner Art, weil jetzt, natürlich, ich sage dir jetzt, ich habe nur groben Verständnis für Baseball bekommen. Ich weiß, ich bin kein Experte. Das sage ich dir reflektiert als Mensch. Aber gleichzeitig unreflektiert denke ich mir, na klar, ich bin jetzt Manager.
Moneyball.
Ja, klar. Ich habe ja auch FIFA früher gespielt, der ganz klare Nummer.
Ist ja auch interessant. Also Manager-Modus macht schon immer viel aus in einem Sportgame, finde ich. Und ich finde es auch gut, wie wird denn das dann beleuchtet in der Serie? Weil das ist ja auch interessant.
Was meinst du?
So Trainer und Management?
Auch super. Die Trainer sind nicht nur normale Charaktere. Jeder hat einen übelst krassen Charakter. Also die sind zum Beispiel der eine, der glaubt nur ans Betting. Und der hat so übelst seinen Sohn. Und der hatte immer verschuldet und die hatten nichts. Darum hat er dem immer einen Baseballschläger gegeben, hat gesagt, du machst jetzt 1000 Mal schlägst du. Und der ist halt so ein bisschen zurückgeblieben gefühlt. Aber ist einer meiner Lieblingscharaktere, sein Sohn. Aber ist übelst der krasse Better. Und, oder ein anderer Charakter, der nennt immer alle nur Boy.
Ist ja Kratos.
Ja, Makima Boy und so. Die Charaktere haben sehr viel Einfluss und sind sehr wichtig. Der Hauptcharaktertrainer zum Beispiel auch, das wird auch so eine Storyline. In der ersten Saison läuft es nicht ganz so wie erwartet. Dann wird direkt in der zweiten Saison ein anderer Trainer geholt, der eingelernt werden soll.
Ah, krass. So doll wird er gewechselt dann.
Wie das läuft, will ich jetzt alles nicht verraten. Aber das spielt schon eine wichtige Rolle, die Trainer. Oder zum Beispiel der Hauptcharakter wurde auch von einer Scoutin. Also das Scouting ist auch wichtig, wird auch beleuchtet, wie sie denn zum Beispiel auch nach den Neuen guckt jetzt in den aktuelleren Staffeln. Oder wie sie Sawamura entdeckt hat, den Hauptcharakter und solche Geschichten. Das ist schon alles, es wird sehr viel beleuchtet. Also es wird vom Scouting beleuchtet, über taktische Sachen auch. Zum Beispiel manche der Spieler, die es nicht ins Team schaffen, beschließen dann, wir gucken uns jetzt immer jedes Spiel von den Gegnern an, machen Notizen und analysieren die Videos für unser Team. Und der eine entdeckt, oh krass, ich habe voll das Talent für Spielanalyse und Statistiken. Und mir fällt viel schneller als anderen irgendwelche Gewohnheiten auf, wie der gegnerische Pitcher wirft. Mhm. Der wirft jedes Mal den dritten Wurf zum Beispiel einen Curveball von links nach rechts oder so. Und das ist halt super spannend. Also du hast wirklich ein geiles Gesamtpaket bei diesem Anime, Was ich auch noch interessant finde, wie lang geht dieser Anime? Ich könnte mir vorstellen, dass er vorbei ist, wenn die Hauptcharaktere quasi mit der Oberschule durch sind.
Ja. Wann hat er denn gestartet? Weißt du das zufällig?
Das habe ich jetzt leider nicht recherchiert. Schande auf mein
wie
Haupt.
Wie alt ist, also vom Gefühl her kannst du ja ungefähr. Vielleicht
ist also der ist so. Bestimmt schon 10 Jahre alt, die okay. erste Staffel, okay. sag ich. Ich würde sagen, irgendwann ab 2010, 16, irgendwann in dem Bereich. Man muss auch sagen, die neueste Staffel sieht ein bisschen geiler aus, aber ein bisschen getrickst. Also die Pitcher, die werfen, haben jetzt in der neuesten Staffel so krasse Animationen bekommen, wenn wie die ausholen und der ganze Körper sich beim Wurf bewegt.
Das ist schon mal nice.
Wird all gecopy-pastet. Wird gecopy-pastet.
Also immer dieselben Frames.
Vom gleichen Pitcher zumindest, ja. Ist mir auch, also es kam mir zumindest so vor. Nein, er macht einfach zufällig den gleichen Wurf. Das sieht dann nun mal gleich aus bei einem Profisportler. Ist halt die Form seines Wurfes. Ja, nee, weiß nicht. Ich glaube, es war gecopy-pastet. Darum bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Sieht schon geiler aus dadurch, dass manchmal so eine übelst krass, so eine Kamerafahrt um den Pitcher, wie er übelst aus.
Ja, ich stelle mir auch bei Baseball immer schwierig vor, weil du hast halt so kurze Action-Momente und dann noch relativ viel Ruhe, ne?
Ja, vor allem, weil viel sind Fehlschläge und so. Dieses Ausdauerging spielt auch eine Rolle, weil du darfst irgendwie Foulbälle schlagen, denn da darf der Pitcher, habe ich ja gesagt, auch bis zu einer bestimmten Anzahl auch daneben werfen. Dann noch Strikeouts, also teilweise kannst du, denkt man, er wirft dreimal. So, sagen wir mal maximal 3-mal. Entweder er trifft und geht weiter oder er ist raus. Aber die Wahrheit ist, da wirfst du gern und gut und gern mal 7-8 Mal, bis ein Spieler draußen ist. Und dann geht das auch ganz schön auf die Ausdauer, kann ich mir auch vorstellen. Wenn ihr den Podcast hört, ihr braucht keinen Ball. Haltet mal eure Hand so, als würdet ihr einen Baseball halten und versucht den mal so doll wie möglich, den imaginären Baseball zu werfen. Und ich sag euch, euch tut die Schulter weh, weil ihr es nicht gewohnt seid, euren Arm so komplett mit voller Kraft durchzuschwingen. Und mir tut auch der Arm weh.
Macht euch vielleicht vorher warm.
Ja, Muskelfaserriss sonst, so Zerrung.
Danke.
Sorry.
Danke, Buketto.
Ja, aber das ist schon nicht zu unterschätzen, glaube ich. Das ist genauso, wie man so Schattenboxen sieht bei Kämpfern und sich denkt, ach sowas, und dann macht man es selber und dann auf einmal tut einem übelst die Schulter weh, weil man, dein Körper ist einfach nicht gewohnt, sich zu bewegen. Ja, also ich überlege jetzt irgendwie mein Fazit für Ace of Diamonds zu ziehen. Ich muss sagen, bis jetzt ist es für mich ein idealer Baseball-Anime. Er reiht sich für mich ein, neben so einem Captain Tsubasa, neben einem Kurokus Basketball und noch so ein, zwei anderen, die ich gesehen habe. Es ist der perfekte Shonen-Ansatz. Es ist zusammen trainieren, besser werden, kämpfen, nicht aufgeben, Freundschaft hilft einem über viele Sachen. Aber es ist auch nicht so einfach. Die Helden müssen auch mal scheitern, um dann stärker zurückkommen. Das hat alles, was einen guten Sportanime braucht. Übelst verrückte Gegnercharakter ist jetzt kein Jojo, klar. Aber für Sportanime sind die teilweise schon sehr abgedreht, was die für Gegner haben. Ich finde, selbst die Trainer sind individuell. Jeder im Team wird beleuchtet. Da gibt es nicht nur so 2, 3 Hauptcharaktere und die anderen sind Statisten. Ja, okay, es gibt schon 2 Hauptcharaktere und die anderen sind Statisten, aber nicht so Statisten, die kommen nie vor. Am Ende weißt du von jedem im Team, was ist sein Traum, was will er auf dem College machen, vielleicht nach der Schule, was ist jetzt sein Ziel, solange er noch an der Schule ist. Selbst von den Gegnerteams erfährst du das über Flashbacks teilweise. Also die sind immer nicht so lang, oftmals so ein Spiel. Und es gibt auch unterschiedlich lange Spiele. Also manchmal geht ein Spiel 10 Folgen, manchmal 3. Je nachdem, wie wichtig das Spiel ist und wie viele Charaktere mit bunten Haaren im Gegnerteam sind, die einen Flashback brauchen.
Ja, stimmt schon. Aber ist ja auch okay. Manche Spiele sind ja auch wichtiger.
Ich würde sagen, das ist kein außergewöhnlicher Sportanime, aber ich mag auch gar nicht so die außergewöhnlichen Sportanime.
Man muss ja auch immer im Genre erstmal die Messlatte irgendwo hinhängen.
Genau. Sagen wir mal so, ich würde niemandem empfehlen, Blue Lock zu gucken, bevor er Captain Tsubasa geguckt hat. Ich finde, du brauchst erstmal so einen schönen Sportanime, um reinzukommen ins Sportgenre. Und dann guckst du dir die komischen Vertreter an, die irgendwie anders denken.
Blue Lock hat ja nochmal ein eigenes Konzept, was es fährt.
Genau, und das finde ich auch cool, dass es das gibt. Mag ich auch, aber finde, man braucht in jedem Sportanime erstmal so einen schönen Shonen. Erstmal so einen schönen Shonen-Sportanime. Und das ist Ace of Diamond auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt auf so Shonen-Anime, auch Haiku, wer zum Beispiel Haiku-Fan ist, der wird wahrscheinlich auch in Ace of Diamond super viel Spaß haben. Genauso bei Captain Tsubasa, Kurokus Basketball, was ich so aufgezählt habe. Das ist so mein Fazit. Und ich freue mich aber auch zukünftig, irgendwelche anderen Baseball-Anime dann zu gucken, die vielleicht ein bisschen kürzer sind, aber die ich dann vergleichen kann. Und das ist jetzt das Maß, woran sich jeder Baseball-Anime bis zum Ende meines Lebens messen muss, mindestens. Außer natürlich, es kommt ein krasserer, dann ist es das Neue, ist das dann der neue Maßstab bis ans Ende meines Lebens. Aber bis jetzt ist es Ace of Diamond. Und ich kann es sehr empfehlen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Good Pitch.
Ja, klingt auch gut.
Okay, ich glaube, das wäre es dann erstmal für heute mit den Fortsetzungen.
Genau, wie gesagt, waren ja nicht so viele diese Season.
Ja, nächstes Mal kommen denn die Neuerscheinungen. Dann würde ich sagen, bis dann macht's gut und Kampai.
Kampai. Wake up on the lays on the sun. Hey!